Einander zugewandt. Der Podcast zur Gewaltprävention in der Pflege. Präsentiert vom Verband der Ersatzkassen.
Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge der Podcast-Reihe. In den ersten beiden Folgen haben wir über die Grundlagen zum Thema Gewalt in der Pflege gesprochen und über gewaltfreie Kommunikation. Und wenn Sie das verpasst haben, können Sie das gerne nochmal nachhören. Und heute kann ich Ihnen versprechen, dass Sie mit wertvollen Expertentipps zum Thema nach Hause gehen. Und zwar mit Expertentipps zum Umgang mit Gewalt in der stationären Pflege. Mein Name ist Ute Piasecki und ich begleite Sie gerne durch die verschiedenen Folgen. Wir haben heute einen Gast, einen erfahrenen Experten eingeladen bei uns im Podcast. Er ist Pädagoge, Mediator, Deeskalationstrainer und Schulungsreferent zur Prävention sexualisierter Gewalt. Und das alles schon seit über 20 Jahren. Herzlich willkommen, Michael Jung-Lübcke. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch. Das ist ein sehr spannendes Thema, denn heute sind wir lösungsorientiert hier unterwegs natürlich beim Thema Umgang mit Gewalt. Jetzt wird Gewalt ja von jedem unterschiedlich wahrgenommen, unterschiedlich krass, sage ich mal. Ne? Für den einen reicht eine Verbalattacke, um das als Gewalt zu bezeichnen. Der andere fängt bei einer körperlichen Auseinandersetzung erst mit dieser Begrifflichkeit an. Vielleicht mal vorab von Ihnen die Erklärung, was Sie in der Pflege konkret unter Gewalt verstehen.
Ja, unter Gewalt in der Pflege fallen eigentlich aggressives, gewalttätiges und herausforderndes Verhalten. Diese drei Varianten werden oftmals gleichgesetzt. Ich würde aber mal gerne einen Unterschied aufzeigen. Ich beginne mal damit, die aggressiven Verhaltensweisen. Damit sind Verhaltensweisen gemeint, die das Ziel, die Intention haben, jemand anderem einen Schaden zuzufügen, sei es auf emotionaler, physischer oder sozialer Ebene. Also die Aggression definiert sich über die Intention. Anders bei der Gewalt. Gewalttätiges Verhalten definiert sich eher über das Erleben der betroffenen Person. Das heißt, das, was eine Person als Gewalt, als Einschränkung für sich sieht, bezeichnen wir als gewalttätige Handlung. Als drittes wäre da das herausfordernde Verhalten. Zumeist bei demenziell erkrankten Personen, dass wiederkehrende Verhaltensweisen gezeigt werden, welche das Personal herausfordern, aktiv zu werden. Das können störende oder belastende Situationen sein, dass nicht situationsgerecht reagiert wird oder auch sozial unangepasst.
Also mir ist der Unterschied jetzt noch nicht ganz klar zwischen aggressivem Verhalten zum Beispiel und gewalttätigem Verhalten. Ich würde jetzt intuitiv alles erstmal in einen Topf werfen und sagen, der ist aggressiv. Können Sie da mal Beispiele nennen für diese Differenzierung, die Sie hier vornehmen?
Vielleicht kann ich das am Beispiel der Gewalt mal verdeutlichen. Ich denke mir, ein Arzt, der einem Verunfallten vielleicht eine Kanüle in eine Arterie sticht, ist es sicherlich Gewalt. Aber das können wir nicht als Aggression bezeichnen, weil seine Intention keine Schädigung ist.
Ah, okay, verstehe. Ja. Jetzt haben Sie ja auch aus Ihrer täglichen beruflichen Erfahrung natürlich immer wieder mit Gewalt zu tun. Und jetzt fände ich es mal interessant, dass wir uns wirklich mal ein Beispiel vornehmen aus der täglichen Arbeit. Und wenn Sie das kurz skizzieren, damit wir anhand dessen dann im Nachgang mal besprechen können, welche Lösungen es für solche Situationen gibt.
Ja, ich habe heute mal das Beispiel von den Eheleuten Schmidt mitgebracht. Es ist ein älteres Ehepaar. Der Mann ist mittlerweile pflegebedürftig. Die Pflege übernimmt die Ehefrau auch eine ganze Zeit. Aber sie wird zunehmend älter und schwächer. Und die Kinder empfehlen diesem Ehepaar, sich in eine Pflegeeinrichtung betreuen zu lassen. Das machen sie auch. Die Pflegerin Kurz, eine Dame, die selber auch in der Vergangenheit privat einige Probleme hat, sie hat sich beispielsweise von ihrem Mann getrennt, ist demnach auch etwas dünnhäutig und wird von der Frau Schmidt bei der Pflegehandlung ganz häufig kritisiert. Es geht sogar so weit, dass der Pflegerin von der Ehefrau Schläge angedroht wird, wenn sie die Pflege nicht so durchführt, wie es bei der Frau Schmidt üblich wäre. Das ist sicherlich eine sehr vereinfachte Darstellung einer Situation, aber ich denke, es verdeutlicht sehr stark, dass wir verschiedene Punkte haben, wo man präventiv auch ansetzen könnte.
Also es macht vor allen Dingen deutlich, dass, also wir haben es ja hier mit Menschen zu tun, die alle mal mit dem falschen Fuß aufstehen, die alle ihre Geschichte natürlich mit sich zur Arbeit tragen und entsprechend aufeinander reagieren in den entsprechenden Stimmungen. Deswegen finde ich das ein Beispiel aus der Praxis, was ja vermutlich wirklich alltäglich ist, womit Pflegerinnen und Pfleger die jeden Tag zu tun haben. Im Fußball sprechen wir hier von der Standardsituation, dass beide einfach ihr Päckchen zu tragen haben. Wie konkret würden Sie jetzt das Verhalten der Ehefrau erklären, diese Aggression, die diese Frau in sich trägt?
Wenn ich die Frage nach dem Verhalten stelle, finde ich immer ganz wichtig, dass wir dort diagnostisch und nicht symptomatisch dran gehen. Das heißt, ich möchte einige Hintergründe erfahren. Deswegen frage ich ganz gerne, weshalb, wozu und wodurch sich eine Person aggressiv oder gewalttätig verhalten hat. Das wäre dann die Frage nach den Ursachen, nach den Auslösern und nach den Motiven. Ich gehe da kurz drauf ein. Mit den Ursachen, die eigentlich vergangenheitsorientiert sind, ist gemeint, was bringt eine Person an Erfahrung, an Geschichte mit? Wenn wir es jetzt hier mit älteren Menschen zu tun haben, sind vielleicht Kriegserfahrungen oder Nachkriegserfahrungen nicht fern. Die Erziehung einer Person spielt mit bei. Das sind alles so Erfahrungen, die wir jetzt heute nicht ändern können. Für mich ist es aber wichtig, um diese Erfahrung, um diese Lebensereignisse zu wissen, dass ich mein Verhalten anpassen kann und nicht als Auslöser letztendlich diene. Damit kommen wir kurz zum Auslöser, der ja eigentlich gegenwartsorientiert ist. Es geht dabei um Faktoren von außen, die wir ganz häufig auch wahrnehmen können. Das heißt vielleicht, es kann ein Satz sein, es kann eine Aktion sein, eine Handlung, die beim Gegenüber vielleicht negativ ankommt. Wenn ich bereit bin und die Zeit habe, genau hinzuschauen, dann kann ich diese Auslöser vielleicht erkennen und kann diese auch ändern oder gar abstellen. Der dritte Bereich, die Motive. Ich habe gerade gesagt, es gibt kein grundloses Verhalten, davon bin ich super überzeugt. Das heißt, jeder verfolgt mit seinem Handeln irgendein Ziel. Und auch bei einem aggressiven Handeln ist es ein Ziel, was verfolgt wird. Dabei geht es eigentlich um die Befriedigung von Bedürfnissen. Wenn ich die Zeit habe, kann ich hinterfragen, welche Bedürfnisse es sind, oder ich versuche es auch rauszubekommen und kann vielleicht dann bedürfnisorientiert auch arbeiten.
Jetzt setzen Sie ja in diesen Punkten voraus, dass man die Zeit hat und die Kenntnis über die Historie dieser Patientinnen und Patienten. Wenn wir das jetzt mal ausklammern und sagen, wir haben keine Zeit gehabt, uns damit zu befassen, muss sich die Gegenseite, nämlich die Frau Kurz, auf sich konzentrieren und gucken, wie sie diese Situation retten kann. Was könnten Sie dieser Mitarbeiterin an die Hand geben als Tipp?
Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir uns für das Reden Zeit nehmen müssen. Da gehört das Reden mit unseren Klienten zu, aber auch das Reden unter Kollegen, dass Informationen weitergegeben werden. So kann ich eine Person vielleicht kennenlernen, so erfahre ich vielleicht etwas aus der Biografie.
Jetzt haben wir die Frau Kurz ja in ihrer aktuellen Lebenssituation, die selber so ein bisschen dünnhäutig ist. Wie kann diese Mitarbeiterin denn jetzt so, sage ich mal, in die Selbstreflexion gehen und gucken, okay, wie kann ich diesen Menschen begegnen, um zu deeskalieren in dieser Situation?
Über diese Frage haben wir im Team ein ganzes Buch geschrieben. Eine umfassende Antwort würde hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ich möchte nur ein paar Werkzeuge ansprechen, die wir alle mitbringen. Einmal ist es unsere Haltung. Mit welcher Haltung gehe ich daran? Sehe ich als Mitarbeiterin die Frau Schmidt nur als störende Angehörige oder sehe ich sie als eine besorgte Ehefrau? Ganz wichtig finde ich auch, dass wir uns unsere Motivation, unser persönliches Interesse zur Arbeit immer mal wieder verdeutlichen. Ich glaube tatsächlich, die wenigsten sind in der Pflege tätig, weil sie glauben, dort reich zu werden. Es gehört schon ein Stück weit Ideologie dahinter, dass man einen solchen durchaus ja auch schweren Beruf ausübt.
Wie können Sie das mal konkretisieren jetzt in der Alltagssituation, damit ich diesen Gedanken griffig kriege?
Ich würde mir in dieser Situation immer wieder mein Ziel, das Ziel der Pflege vor Augen halten und versuchen, meine persönlichen Ziele hinten anzustellen.
Also muss man sich ja schon dann sehr zurücknehmen.
Es wird sicherlich Situationen geben, wo ich mich sehr zurücknehmen muss, aber es wird auch viele Situationen, und ich glaube, das ist der größere Teil der Situation, wo ich mich auch mit meiner Persönlichkeit einbringen kann. Ich glaube, das macht die Pflege auch so wertvoll, weil ich es mit Menschen zu tun habe.
Auf der anderen Seite ist es ja auch schon so, dass auch das Personal natürlich eine gewisse Achtsamkeit mit sich mitbringen muss, oder nicht?
Würde ich genauso sehen, und ich würde mir wünschen, dass es definitiv auch immer so ist. Natürlich müssen wir auch sehen, wir haben einen Pflegenotstand. Und sicherlich gibt es viele belastende Situationen für das Personal in der Pflege.
Aber wie gesagt, wichtiger Punkt, die Achtsamkeit des Personals, auch das Achten auf die eigene Verfassung und zu gucken, ne, in welche Situationen gehe ich rein. Vielleicht kann ich auch Situationen vermeiden. Ganz großen Respekt vor den Pflegerinnen und Pfleger, die ja jeden Tag intuitiv auch Gewaltprävention betreiben natürlich.
Ich denke tatsächlich auch, dass viele in diesem Arbeitsbereich mit kleinen Handlungen schon große Gewaltprävention bewirken. Jede kleinste Handlung ist meiner Meinung nach schon eine gewaltpräventive Handlung.
Wie ist denn Ihre Erfahrung aus der täglichen Arbeit damit, einfach mit offenem Visier auch auf Menschen wie zum Beispiel diese Ehefrau zuzugehen und sich auch mitzuteilen mit seiner eigenen, vielleicht gerade psychisch etwas schwachen Situation?
Ich würde dabei aufpassen, dass ich nicht so viel von meiner privaten Situation erzähle. Ich glaube schon, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich meine emotionale Lage darstellen kann. Frau Kurz hätte vielleicht auch sagen können, dass sie im Moment vielleicht ein wenig angespannt ist, weil sie eine private Situation hat. Ich würde tatsächlich je nach Beziehung auch zu meiner Klienten nicht mehr erzählen.
Vielleicht können wir jetzt nochmal das Päckchen zusammenschnüren und um jetzt nochmal konkret was mit in den Alltag mitzugeben, können Sie so eine Handvoll Tipps geben, wo Sie sagen, das sind Best of Ratschläge, die ich mit auf den Weg geben kann im Umgang mit Gewalt?
Ich möchte gerne mal 5 Ratschläge mitgeben. Als erstes wäre die Aussage, eine Person ist nicht aggressiv, sondern sie verhält sich aggressiv. Wenn ich eine Person als aggressiv bezeichne, dann habe ich sie sozusagen abgestempelt. Sage ich, eine Person verhält sich aggressiv, so setze ich meinen Fokus auf Verhaltensweisen, die ich ändern muss. Denn ich bin der Meinung, Personen sind erstmal okay, so wie sie sind. Dann auch gerade schon mal genannt, Gewalt ist keine Einbahnstraße. Ich bin der Meinung, jeder kann sich gewalttätig verhalten, aber jeder kann auch von Gewalt betroffen sein. Auch von mir gerade schon mal gesagt, dass man diagnostisch und nicht symptomatisch an solchen Situationen rangeht. Das heißt, ich hinterfrage diese Situation. Ich frage nach den Ursachen, die vergangenheitsorientiert sind. Ich frage nach den Auslösern, die gegenwartsorientiert sind und jetzt im Moment stattfinden. Und ich frage auch nach den Motiven, welche Ziele vielleicht eine Person mit dem Verhalten verfolgt. Der 4. Punkt wäre, Deeskalation, ja, fängt bei der eigenen individuellen Haltung an. Wenn ich versuche, den Menschen ja als okay erstmal anzusehen und das Verhalten vielleicht kritisiere, was ich ändern möchte, dann ist das schon mal eine gute Basis. Gewaltprävention, so gerade auch schon mal gesagt, findet sich eigentlich in den kleinen Handlungen. Ein Lächeln, ein guten Morgen, eine Frage nach der Befindlichkeit wieder. Und ich denke, so können wir alle damit beginnen, gewaltpräventiv in den Einrichtungen tätig zu werden.
Empathie ist auf jeden Fall eine ganz große Gabe, die man mitbringen sollte in dem Bereich. Auf jeden Fall ist jeden Tag gefragt. Und natürlich auch das Reden miteinander hilft immer. Habe ich jetzt auch wieder gemerkt, hat mir sehr geholfen. Vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben, Michael Jung-Lübcke. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Das war die Folge 3 und ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse an unserem Podcast und freue mich auf die nächste Folge von
Einander zugewandt, der Podcast zur Gewaltprävention in der Pflege. Präsentiert vom Verband der Ersatzkassen.